Wie viele von euch lieben Überraschungen? Ich liebe Überraschungen. Ich liebe es, überrascht zu werden und anderen eine Überraschung zu machen. Aber es gibt schöne Überraschungen und es gibt böse Überraschungen. Und es gibt Überraschungen, die sind nicht so schön, oder? Zum Beispiel, du bist schon im Pyjama und es läutet an der Tür. Ein unerwarteter Besuch, oder? Auch schon mal erlebt? Im dümmsten Moment läutet es an der Tür. Oder mitten in der Nacht hörst du Geräusche in deiner Wohnung? Eine böse Überraschung, ein unerwarteter Besuch, ein Einbrecher. Hast du schon mal erlebt? Hoffentlich nicht. Wenn es um gute Überraschungen geht, sagen wir, lass dich überraschen, oder? Wenn es um böse Überraschungen geht, sagen wir, lass dich nicht überraschen. Doch wie geht das? Wir schauen uns heute einen Bibeltext an, wo es auch um Überraschungen geht und auch um Diebe und wie man sich nicht überraschen lassen soll. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Folgendes. Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben. Geschwister, ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen. Und es wird kein Entrinnen geben. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Paulus schreibt hier vom nächsten größten Ereignis der Weltgeschichte. Die Wiederkunft von Jesus. Das ist das Größte, was geschehen wird in der Zukunft. Und er schreibt hier, für manche Leute wird das eine schöne Überraschung sein und für andere wird das eine böse Überraschung sein. Für die, manche Leute wird das Unheil bringen und für die andere eine enorme Freude. Warum? Weil es gibt Menschen, die leben in der Finsternis und es gibt Menschen, die leben im Licht. Nicht so, dass sie keine Elektrizität hätten, keinen Strom oder weiß ich was, sondern wenn du Jesus nicht hast, dann lebst du in der Finsternis, auch wenn du den Eindruck hast, es ist sehr hell um dich herum. Denn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht leben in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Mit Jesus lebst du im Licht. Ohne Jesus bist du in der Finsternis. Wenn du in der Finsternis lebst, dann wird dieser Tag eine böse Überraschung sein für dich. Und es geht nicht um Angstmacherei, sondern Paulus schreibt uns davon, weil man etwas ändern kann. Es besteht immer noch die Möglichkeit, aus der Finsternis ins Licht zu wechseln. Der Unterschied liegt darin, wer ist Jesus für dich gewesen? Wenn er dein König in diesem Leben gewesen ist, dann wirst du dich auf diesen Tag freuen. Dein König kommt. Wir singen, der König kommt, oder? Wenn du ihn ignoriert hast und er keine Rolle in deinem Leben gespielt hat, dann wird er als Richter kommen und du wirst dich vor ihm verantworten müssen. Deshalb bringt dieser Tag Unheil, wenn du Jesus nicht als König angenommen hast. Aber zu Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, schreibt Paulus hier, ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Einerseits sagt Paulus, hey, wenn du noch in der Finsternis lebst, besteht die Möglichkeit, dass du sagst, Jesus, sei du mein Licht. Komm du in meinem Leben mit deinem Licht, mit deiner Orientierung, mit deiner Zukunftsperspektive. Ich will dich haben, Jesus. Du kannst heute umkehren und ins Licht von Jesus kommen. Und denen, die schon mit Jesus unterwegs sind, sagt Paulus hier, hey, es geht nicht nur darum, Jesus als dein Licht zu haben, sondern es geht auch darum, dass wir wachsam bleiben. Es besteht die Möglichkeit, dass wir einschlafen. Es geht nicht darum, dass wir Tag und Nacht wach bleiben und Schlafentzug haben müssen, aber es geht um einen geistlichen Zustand der Wachsamkeit, dass wir wach sind und wach bleiben. Und das, dieser wachen Zustand hat mit der Erwartung der Wiederkunft von Jesus zu tun. In unseren Kreisen sprechen wir oft von Erweckung, oder? Und wir beten um Erweckung. Was ist Erweckung? Ein geistlicher Aufbruch, oder? Wie stellt ihr euch das vor? Dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen und eine ganze Gesellschaft verändert wird. Aber wisst ihr was? Wenn Paulus hier von Erweckung spricht, meint er in erster Linie die Christen und sagt, es ist Zeit, dass ihr wach werdet. Es besteht die Gefahr, dass wir einschlafen, dass wir müde werden und dass wir diesen Fokus verlieren, dass Jesus wiederkommt. Und deshalb sagt er, hey, wir gehören zum Tag und wollen daher nüchtern sein. Wir wollen wach bleiben. Wir wollen nicht einschlafen. Wir brauchen Erweckung. Und Erweckung hat mit einer starken Erwartung der Wiederkunft von Jesus zu tun. Ich glaube, eines der größten Probleme, die wir Kirchen hier in den westlichen Ländern haben, ist dieser Verlust der Perspektive der Wiederkunft von Jesus Christus. Wir leben so in Wohlstand und es geht uns so gut, dass wir abgelenkt werden, dass wir schnell vergessen, Jesus kommt wieder. Die Christen, die verfolgt werden, die Christen, die Leid erfahren, die denken jeden Tag und beten, Jesus kommt wieder. Aber ehrlich, wann hast du das letzte Mal gedacht, oh, kommt Jesus vielleicht morgen oder heute? Wann ist dir das letzte Mal diesen Gedanken durch den Kopf gegangen? Ich muss zugeben, ich denke nicht gerade jeden Tag darüber nach. Aber wie wäre es, wenn wir jeden Tag darüber nachdenken könnten? Wisst ihr, wenn wir diese Perspektive verlieren, dass Jesus wiederkommt, dann werden wir müde, dann verlieren wir die Freude, dann ist das Leben nur noch anstrengend, dann vergessen wir, warum wir noch überhaupt hier zurückgelassen worden sind, um anderen von Jesus zu erzählen. Dann fangen wir an, nur unsere Reiche zu bauen und immer mehr zusammen statt Gottes Reich zu bauen. Wir verlieren diese Perspektive und damit geht sehr viel verloren. Deshalb brauchen wir immer wieder Erweckung. Und Erweckung beginnt damit, dass wir wieder anfangen, die Wiederkunft von Jesus zu erwarten. Als Kinder sind wir in ganz einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Wir konnten uns nicht so viel leisten, aber wir hatten eine Tante, die Tante Jenny aus Wien. Und sie kam ein paar Mal im Jahr vorbei. Und ich sage euch, wir haben ihre Ankunft sowas von erwartet. Und sie hat uns Süßigkeit gebracht und Spielsachen und Geschenke. Und ich kann mich erinnern, wir wussten, Tante Jenny kommt. Und wir waren so am Fenster und warteten, wann kommt sie. Wir haben immer gewartet, mein Bruder kann das bestätigen, oder? Und manchmal zögerte sich ihre Ankunft hinaus und wir wollten wach bleiben. Nein, wir gehen nicht ins Bett, wir warten auf Tante Jenny und sie kommt. Und es passierte noch etwas ganz Merkwürdiges. Wir waren freiwillig bereit, unsere Zimmer aufzuräumen, ausnahmsweise. Warum? Wir wollten Eindruck machen, ja, sie kommt und ja, dass alles sauber ist. Und dann kamen die Kollegen und sagten, komm mit uns draußen spielen. Und sagten, nein, Tante Jenny, komm, wir können das nicht verpassen. Wir erzählten allen und alle in der Schule wussten, ja, die Tante Jenny aus Österreich kommt auf Besuch. Merkt ihr das? Die Erwartung der Wiederkunft von Jesus macht einen riesen Unterschied in unserem Leben. Deshalb schreibt Paulus hier, euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Stimmt das? Wird dein Leben von diesem kommenden Tag bestimmt? Wie sieht das aus? Wie sieht ein solches Leben aus, das vom kommenden Tag der Wiederkunft von Jesus bestimmt ist? Vorfreude ist da. Ich sage euch, ich habe diese Woche so viel Freude empfunden, seit ich mich mit diesem Text beschäftigt habe. Ja, warum bin ich so fröhlich? Es hat damit zu tun. Diese Perspektive, dass Jesus wiederkommt, erfüllt mich mit Freude. Und noch was, ich bereite mich darauf vor. Ich räume mein Lebenshaus auf. Ich dulde nichts in meinem Leben, weil ich weiß, Jesus könnte morgen kommen. Und noch was. Das motiviert mich enorm, auch anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Wenn ich weiß, dieser Tag wird für sie Unheil bringen, dann ist das eine ernste Sache. Und ich will, dass auch meine Freunde und Nachbarn und Kollegen auch Jesus kennenlernen und dass sie bei seiner Wiederkunft Freude erfahren. Das motiviert mich enorm zu wissen, Jesus kommt wieder. Deshalb erzähle ich anderen Menschen von ihm. Und noch etwas. Die Perspektive der Wiederkunft von Jesus gibt uns enorm Kraft und Trost in schwierigen Zeiten. Wenn wir leiden müssen, wenn wir die Welt nicht mehr verstehen, wenn wir krank sind, wenn die Kräfte nachgeben, wissen wir, ah, Jesus kommt wieder. Vielleicht muss ich nur noch heute all das ertragen. Es kann sein, dass Jesus morgen kommt und dann muss ich nur noch heute stark bleiben, weitermachen, nicht aufgeben. Deshalb, merkt ihr, wenn wir diese Perspektive verlieren, dann haben wir enorm, enorm viel verloren. Deshalb ist es so wichtig, immer wieder diese Wiederkunft von Jesus zu haben, als in Fokus zu haben. Als Nachfolger von Jesus haben wir eine unglaubliche Perspektive. Es heißt hier weiter, schreibt Paulus, denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Stellt euch mal das vor. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Diese Perspektive ermutigt uns, diese Perspektive gibt uns Freude, diese Perspektive hilft uns, wachsam zu bleiben, diese Perspektive lässt die Liebe zu Jesus brennen. Deshalb ist es so wichtig. Angenommen, wir könnten wissen, ganz genau, dass Jesus in einem Jahr zurückkommt. Wir können das nicht wissen, aber angenommen, wir könnten das wissen. Wie würdest du leben in diesem Jahr? Genau gleich? Nein? Warum lebst du dann nicht anders? Angenommen, wir könnten ganz genau wissen, Jesus kommt morgen. Was würdest du alles noch tun? Heute? Müsstest vielleicht etwas in Ordnung bringen, etwas verändern? Dich mit jemandem versöhnen vielleicht? Was würdest du heute noch tun? Vielleicht würdest du aus dem Gottesdienst rauslaufen, damit du noch genug Zeit hast, irgendetwas Dringendes zu tun? Ich weiß es nicht. Aber merkt ihr, diese Perspektive, dass Jesus Christus wiederkommt, verändert uns, macht einen riesen Unterschied. Diese Perspektive, dass Jesus wiederkommt, gibt uns Kraft, gibt uns Freude, gibt uns Mut, alles zu geben für Jesus. Und die Frage ist, wie können wir diesen Fokus täglich vor unseren Augen haben? Wie geht das? Ich habe mir Gedanken gemacht, wie können wir das? Die frühen Christen hatten eine Möglichkeit, die ihnen half, einen Ausruf, Maranatha. Unser Herr, komm, heißt das auf Aramäisch. Maranatha, unser Herr, komm. Das war ihre tägliche Bitte. Und ich habe gedacht, ja, das würde mir auch helfen. Ich habe mein Smartphone genommen, ein Bild heruntergeladen mit diesem Wort Maranatha. Und jedes Mal, wenn ich mein Smartphone nach vorne hole, sehe ich dieses Wort Maranatha. Und dann sage ich, ja, Jesus, Maranatha, komm wieder. Auf meinem Bildschirm im Büro wieder das gleiche Bild. Jedes Mal, wenn ich arbeiten gehe und mein Bildschirm starte, steht drauf, Maranatha, komm, Herr Jesus. Und ich merke, das hilft mir. Sonst vergiss ich es einfach. Ich vergesse es im Alltag und ich ermutige dich. Such dir eine Hilfe, eine Erinnerungshilfe, damit du jeden Tag mit dieser Perspektive leben kannst. Maranatha, unser Herr, komm. Das soll unsere tägliche Bitte sein. Wie es auch am Ende der Bibel steht, in Offenbarung 20, 17, der Geist Gottes und die Braut rufen, wer ist die Braut? Die Gemeinde, die Christen rufen, komm nicht, noch nicht, nein, es ist viel zu früh, nein, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Ich kenne auch diese Spannung zwischen komm und komm noch nicht. Weil ich hätte gern, dass auch meine Freunde Jesus finden. Ich hätte gern, das ein und das andere noch für Jesus zu gewinnen und zu erreichen. Aber mein Herzenswunsch, das ist mein Herzenswunsch. Komm, Herr Jesus. Deshalb lade ich euch ein, dass wir jetzt aufstehen, alle. Und wenn das dein Herzenswunsch ist, dann lasst uns zusammen rufen, Maranatha. Maranatha, unser Herr, komm. Komm, Herr Jesus. Danke, Jesus, für die Perspektive, die wir haben, dass du wiederkommst. Und danke, dass für uns, wenn wir vorbereitet auf deine Wiederkunft warten, deine Wiederkunft voller Freude sein wird. Ich danke dir, Jesus. Und ich bitte dich, hilf uns, noch viel mehr Menschen für dich zu gewinnen, bis du wiederkommst. Und wenn du heute kommst, wenn du morgen kommst, dann sagt ein Teil von mir, ja, schade, weil ich noch gerne nach Amerika gehen will. Aber der andere Teil sagt, ja, Jesus, bei dir ist viel schöner. Und ich freue mich so sehr auf deine Wiederkunft, Jesus. Komm, Herr Jesus. Und der Geist und die Braut rufen, komm, komm. Amen, Amen.